bisschen richten noch. Siehe, ich mache alles neu. Es ist die Jahreslosung, als ich in der Vorbereitung der Predigt war und dann noch E-Mail-Verkehr hatte. Und er dann auch sagte, wir haben noch, ihr habt im Moment, beschäftigt euch mit Vielfalt im Reich Gottes. Und wir haben gerade das Dreikönigsfest hinter uns. Da war die Predigt fest. Ich habe mich hingesetzt und dann war sie fertig. Ich habe noch nie so schnell eine Predigt geschrieben. Über eine Passage, die mich aber schon seit vielen Jahren begleitet. Und eine Passage, die sehr lange für mich eher so, ja, das läuft so mit im Weihnachtszyklus. Die Geschichte der Sterndeuter, der Weisen aus dem Morgenland, die drei Könige, die wieder drei noch Könige waren. Die Passage, die man so mitliest und dann doch irgendwie vergisst, was für eine unglaubliche Brisanz diese Passage eigentlich hat. Ist ja mehr so ein Routine-Ding, was man so durchgeht. Ich lese sie mal vor und ich weiß, ihr seid eine bibellesende Gemeinde, deswegen nehme ich mal die Zeit und lese sie tatsächlich in Gänze vor. Ich versuche es interessant zu machen, dass man mir auch noch weiter zuhören wird. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darum kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem, rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen, erkundigte sich bei ihnen, wo denn der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen ins Haus, fanden da das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Anweisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Soweit die Geschichte. Wir waren letztes Jahr, ist ja schon letztes Jahr, ist gerade der Jahreswechsel hinter uns, als Familie in Kanada, die Familie meiner Frau besuchen. Meine Frau ist ja Mensch mit Migrationshintergrund, so heißt es ja, ne? Und ihre Familie kommt aus Kanada. Und dann waren wir dort, große Familie, mein Schwiegervater hat 6 Geschwister, und haben dort groß gefeiert und so. Und danach hatten wir als Familie nochmal Gelegenheit, nach Nova Scotia, Neuschottland, nochmal eine Woche zu verbringen und hatten dort ein Ferienhaus an einem See. Und es ist ja so, in Kanada ist ja nichts, ne? Außer ein paar Menschen, die da in der Nähe zu den Vereinigten Staaten wohnen, hat man ja unglaublich viel Platz. Und wenn dann der Wind von der Küste weht und die Wolken vertreibt und dann blickt man hoch in den Sternenhimmel und der Sternenhimmel ist ein Sternenmeer. Tausende Sterne. Wenn man dann guckt, wo sind denn die bekannten Sternbilder, muss man echt suchen, man kommt ganz durcheinander. Die Milchstraße, ein Band von Sternen, wirklich eine Milchstraße. Milchig wie, als wenn man die Milch in den Himmel hineingespritzt hätte oder so. Also wunderschön. Wir haben es so genossen. Nicht mal in der Pfalz hat man, im Pfälzer Wald hat man die Chance, so viele Sterne zu sehen. Die Crackerfackel der BSF verhindert das, ganz sicher. Wir haben den Sternenhimmel deswegen auch vergessen. Aber für die Menschen zu Jesu Zeit war der Sternenhimmel eine Realität, in der sie lebten. Und Und wenn wir oder wenn die Menschen damals in den Sternenhimmel blicken, dann fühlen wir uns Gott näher. Dann blicken wir hinein und es ist kein Wunder, dass viele Menschen in früherer Zeit und bis heute sich den Sternen verbunden fühlen und Führung und Weisheit und alles Mögliche versuchen in den Sternen, weil es so nach oben zieht. Die Bibel lehrt uns, wir wissen natürlich alle, dass die Sterne mit unserem Leben nichts zu tun haben. Ihr kennt das, ich weiß nicht, wart schon mal Horoskop gelesen? Ne, wenn du Schütze bist und heute Morgen schlechten Kaffee geguckt hast, nimm dich acht vor der rosa Gazelle, dann wird es dir schlecht gehen oder so. Das ist ja so der Horoskop-Teil. Aber wir wissen natürlich, dass Sterne mit unserem Leben normalerweise nichts zu tun haben. Aber ist das nicht eine komische Geschichte, dass Gott in der Geschichte durch Sterne zu Menschen spricht? Und dann noch Menschen, die ganz woanders wohnen, gar keine Juden sind, vielleicht irgendwie eine ganz Vielzahl von Göttern beurteilten, irgendwelche okkulten Praktiken nachgingen, Gelehrte waren, Wissenschaftler waren, das war ja alles so ein großer Mix. Und dort lesen sie auf einmal einen Stern, ein König ist geboren. Ein Stern für den Herrn. Das gab es nämlich schon mal im Römischen Reich, dass man einen Stern mit einem König verbunden hat. Ganz bekanntes Beispiel ist, ich habe mal eine Münze mitgebracht, also ich habe ein Bild von einer Münze mitgebracht, eine Münze wäre zu klein gewesen, habe auch keine in der Art. Und zwar folgendes. Kaiser Augustus macht große Spiele, irgendwie Gladiatorenspiele oder Wagenrennen, keine Ahnung. 7 Tage lang steht am Himmel ein Komet. Die Spiele waren zur Ehre von Cäsar, dem Kaiser, schlechthin. Und als die dann oben den Kometen sahen, war ihnen klar, Cäsar ist zum Gott geworden. Und haben dann Münzen geprägt, an diesen dieser Komet aufgeprägt war. Ein Stern für einen Herrn. Nun wissen wir natürlich, dass Cäsar kein Gott war, aber das Bild, dass ein Stern am Himmel dafür steht, dass ein großer König geboren ist, eine Herrschaft angekündigt wird, das war den Menschen klar. Und nun geschieht genau das Gegenteil. Der wahre Mensch, der wahre Gott wird Mensch. Und wenn wir an das Kind dort in Bethlehem in der Krippe denken, unscheinbar schwach, zeigt uns der Schreiber des Evangeliums, Matthäus, dieses Kind ist der Antikaiser. Er ist der Gegenkaiser. Nicht Macht und Gewalt wie der Kaiser in Rom, sondern Demut und Liebe kennzeichnen seine Herrschaft. Und eine seltsame Geschichte, diese Menschen dort, diese Sterndeuter aus dem Osten, die erkennen, das ist der wahre König der Juden. Ein Herrscher ist geboren und ein Stern deutet seine Herrschaft an. Gottes Herrschaft beginnt auf der Herrschaft, eine Herrschaft, die eben nicht auf Gewalt, nicht auf Waffen, auf Armeen, auf Grenzkontrollen, alles Mögliche beruht, sondern auf Demut, auf Liebe, auf Armut, auf Hinwendung zum Menschen. Jesus Christus, der König der Juden, ist der Antikaiser. Und es ist interessant, dass die ersten Menschen, die Jesus als König der Juden erkennen, Weise aus dem Osten sind. Ist das nicht seltsam? Und die ersten, die ihn so nennen, ist dann, die sich damit beschäftigen müssen, ist Herodes und die religiöse Elite in Jerusalem. Die ersten, die Jesus als König der Juden erkennen, sind Heiden. Und Gott lässt seinen Stern aufleuchten, den Heiden. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich nicht die falschen Folien da dran habe. Auch als Warnung und als Mahnung an die Herrscher. Und es wird wahr, was die Propheten vorhergesagt haben. Gott wird nicht nur der Gott Israels, eine Lokalgottheit, die man dann vielleicht in Rom ignorieren könnte. Nein, Gott ist der Gott aller Menschen und er stellt sich allen Menschen vor. Auch Menschen, die gar keine Juden sind, so wie wir. Menschen, die mit Gott gar nichts am Hut haben, irgendwelche anderen Sachen glauben, Menschen aus irgendwo aus Mesopotamien, die Wahrheit suchen in Dingen, wo eigentlich normalerweise gar keine Wahrheit zu finden ist, in den Sternen. Ist das nicht wunderbar? Jesaja 60, Vers 1 bis 3. Steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhellt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde. Alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Andere Völker werden von deinem Licht angezogen. Ihre Könige, da kommt das Könige aus der Tradition, eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Weiter schreibt Jesaja, unaufhörlich treffen Handelskarawanen aus Midian und Eva bei dir ein. Mit ihren Kamelen kommen sie aus Saba und bringen Gold und Weihrauch mit sich. Laut loben die Händler den Herrn und erzählen von seinen großen Taten. Jesaja 2. Und am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Also nicht, dass der Tempelberg höher wird, sondern dass die Herrschaft Gottes sichtbar wird, sichtbar auf der ganzen Welt. Und Menschen aller Nationen strömen herbei. Nun ist er da, erkannt von den Heiden. Jetzt ist aber so, Matthäus hat ja noch weitergeschrieben und hat nicht bei Kapitel 2 aufgehört, sondern erzählt die Geschichte weiter. Jesus, der König der Juden. Und dann sehen wir, dass Jesus tatsächlich nochmal König der Juden genannt wird. Ratet mal, von wem? Also müsst ihr natürlich, das ist eine reine rhetorische Frage, ihr müsst nicht reinrufen. Ne? Von Pilatus. Dazwischen kein einziges Mal. Jesus, der König der Juden. Der hatte aber andere Geschenke für Jesus. Eine Dornenkrone, einen Königsmantel, Schläge und Erhebung auf das Kreuz, der erste Thron des Antikaisers. In Demut gestorben für unsere Sünde. Und dort hängt er. Und stirbt. Gekreuzigt von der Machtelite, von den religiösen Führern seiner Zeit. Und diese religiöse Elite steht am Kreuz und ruft, steig doch herab vom Kreuz, wenn du der König der Juden bist. Sie haben ihn nicht erkannt, anders als die Weisen aus dem Osten. Und er bleibt und stirbt. Der letzte Junge aus Bethlehem. Das letzte Kind, was den Kindermord in Bethlehem überlebt hat, stirbt am Kreuz. Ermordet in Machtkämpfen, dem religiösen Fanatismus seiner Zeit, gestorben, um auch den Menschen zu begegnen, die nicht zum Volk Israel gehören. Auch natürlich Israel. Das wollen wir nicht vergessen und wollen es festhalten, bis in die heutige Zeit hinein. Aber dort am Kreuz beginnt die Geschichte sich auszubreiten zu den Menschen, die bisher nur wenig Zugang hatten, die Jesus nicht kennen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, die Heiden sind. Und dort wird Jesus König aller Völker. Und wieder erkennt ein Ausländer, ein Römer, das war Gottes Sohn. Da steht ein Hauptmann unter dem Kreuz mit seinen Leuten und sollen das bewachen, dass dort nichts Unsinniges dort passiert oder jemand den Leichnam klaut oder sowas. Und sie sehen das Erdbeben und alles, das, was geschieht, und fürchten sich sehr und er sprach wahrhaft, dieser ist Gottes Sohn. Vielfalt im Reich Gottes bedeutet, alle Menschen werden gerufen, egal aus welchem Hintergrund sie kommen. Und hier steht dort wieder ein Ausländer, wieder ein Heide am Kreuz. Wahrhaft, das ist Gottes Sohn. Jesus ist gekommen, um den Nationen zu begegnen, um die Nationen Gott zu bringen, um die Nationen Hoffnung zu bringen. Wir als Nicht-Juden, Nicht-Israel sind davon Profiteure. Jesus ist für uns gekommen. Und ich bin so dankbar dafür. Er ist der König aller Menschen, aller Völker und seine Einladung gilt jedem, jedem von euch, egal welcher Herkunft, deinen Nachbarn, egal wo ihr herkommt, welche Farbe, welche Kultur, aus welchem religiösen Hintergrund, was man alles in der Vergangenheit gemacht hat, wie man orientiert ist. Die Einladung Gottes gehört jedem Menschen. Er will uns mit seiner Liebe begegnen. Er wird uns verändern, ja. Aber der Anfang ist seine Liebe, sein Opfer, sein Tod am Kreuz von Golgatha, um das Evangelium die ganze Welt hinauszutragen. Und es beginnt mit Menschen aus dem Osten, es beginnt mit jemandem am Kreuz, einem Heiden am Kreuz, der dort steht, einem römischen Hauptmann. Das ist Gottes Sohn. Viele von euch haben ja die Bibel gelesen oder Teile davon. Und da fragt man sich natürlich, gibt es da so einen Bruch zwischen Neuen und Alten Testament? Ne? Vorher, es gibt ja so im Alten Testament so Geschichten, so Heiratsgebote, Esra, Nehemia, dass ein Jude kein Nichtjuden oder Jüdin heiraten darf. Dann die Landnahme von Kanaan, wo ja die Kanäer so ausgerottet werden und sowas. Gibt es da irgendwie einen Bruch, dass Gott vorher vielleicht anders war und die Nationen und die Ausländer nicht gemocht hat, so? Und erst danach so, ja, aber jetzt ist Jesus gekommen und jetzt geht's los. Ist Gott da inkonsistent? Erzählt uns die Bibel zwei unterschiedliche Geschichten, vorher und nachher, komplett unterschiedlich? Kann man ja mal fragen, ne? Wir sehen auch im Neuen Testament, dass die Juden mit dieser Frage Schwierigkeiten hatten. Dürfen Menschen aus den Nationen überhaupt Christen werden? Müssen die nicht erst Juden werden, was eigentlich gar nicht geht? Schwierig. Und da muss man schon auch im Alten Testament ein bisschen genauer hinschauen. Haben wir nicht gerade Jesaja zitiert? Jesaja 2, am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los, rufen einander zu. Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns den Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisung geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Vers 5 aus dem Kapitel 2 von Jesaja. Kommt ihr nach, komm Jakob, wir wollen jetzt schon mit dem Herrn leben. Er ist unser Licht. Und das gilt natürlich für uns als Kirche auch. Wir sehen zum einen, Gott hat immer schon Nationen mit im Blick gehabt. Und diejenigen, die Gott schon kennen, haben einen Auftrag. Kommt ihr Nachkommen Israels. Kommt ihr Kirche in Neuhofen. Wir wollen jetzt schon mit dem Herrn leben. Er ist unser Licht. Jesus zu verehren, ihn strahlen zu lassen in unserer Nachbarschaft, sein Evangelium weiterzugehen, ist keine Option für später. Wir warten nicht darauf, dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen und dann das Licht Gottes sehen, sondern wir sind gerufen, Licht für die Menschen um uns herum zu sein und sie einzuladen zu Gott. Und zu Sachen Ausländern in Israel, gibt es nicht Ruth, eine Moabiterin, die Vorfahre von König David wurde und damit auch Vorfahren unseres Herrn Jesu Christi? Oder Rahab, die Hure aus Jericho, Kanaaniterin, die wiederum Vorfahr unseres Herrn wurde? Gott hatte immer die Nationen im Blick. Vor einigen Wochen bin ich auf ein interessantes Zitat oder ein interessantes Statement gekommen von Richard Elliot Friedman, jüdischer Professor in Salt Lake City. Ja, müsste ich nochmal nachschauen. Ihr findet es sonst im Internet. Der ist Alttestamentarier oder Professor für Altes Testament dort und hat eine interessante These aufgestellt. Und als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, das gibt es ja nicht, das muss ich überlesen haben in der Bibel. Und das stimmt. Da passiert nämlich was in der Bibel. Der meinte, die Innovation des jüdischen Glaubens ist zweierlei. Nummer eins, und das ist einem sofort klar, Monotheismus. Alle anderen drumherum haben an viele Götter geglaubt. Die Juden hat auch bei Juden eine Weile oder bei Israel eine Weile gedauert, bis das sich durchgesetzt hat. Aber es gibt nur einen wahren Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Die zweite Innovation ist Fremdenliebe. Ich war ein bisschen überrascht, dass er das als zweite Innovation nannte. Aber er meinte, und es stimmt, ich habe es nachgelesen, in den fünf Büchern Mose gibt es 52 Mal die Ermahnung und das Gesetz, den Ausländer in der Mitte Israels nicht zu unterdrücken, sondern zu schützen. Es gibt 52 Mal Schutzgesetze. 52 Mal Gesetze, die sagen, ihr dürft den Ausländer in eurer Mitte nicht unterdrücken. Er soll übrigens auch den Sabbat halten. Kein Leid antun. Oder sogar, es gelten die gleichen Gesetze für ihn wie für einen Juden in Israel. Stellt euch das mal vor, du kommst dann aus Frankreich zu Besuch und es gelten dieselben Gesetze, inklusive Altersvorsorge und Sozialgesetze, hier in Deutschland für den Franzosen, der im Urlaub ist, wie für dich. Das wäre doch mal christlich-jüdisches Abendland, oder? Was für ein Segen würde dann passieren, wenn wir den Segen, den wir haben, anderen Menschen teilen? 52 Mal allein in der Tora. Und das erste Mal heißt es im zweiten Buch Mose, in Exodus 12, Vers 49, für die Einheimischen und für die Ausländer, die bei euch leben, soll ein und dieselbe Anweisung, Tora, gelten. Dasselbe Gesetz für jeden. Kein Unterschied. Warum eigentlich? Naja, die Bibel beantwortet das, und zwar sehr streng. Weil ihr Ausländer, Fremde in Ägypten wart. Der Segen, den Gott Israel gegeben hat, der hat aus derselben Begründung auch für den zu gelten, der in seiner Mitte lebt. Selbst wenn der noch gar nicht an Gott glaubt. Ist das nicht wunderbar? Und das ist unser Auftrag als Kirche, dass wir, egal wo wir sind, dass den Segen, den wir erfahren haben, wo wir befreit worden sind von Sünde, von Not, wo wir Jesus kennengelernt haben, dass wir diesen Segen weitergeben, egal wo wir sind, egal ob der andere das will oder nicht, dass wir sagen, ja, der ist von Gott genauso geliebt, der hat dieselben Rechte im Reich Gottes, ist derselben Liebe Gottes würdig wie ich. So wie ich Sklave der Sünde war und befreit worden will ich ihm die Freiheit geben und ihn nicht unterdrücken in meiner Welt. Ich will auf ihn zugehen, ich will meine Vorurteile einmal begraben und sagen, alles klar, ich handle nach dem Gesetz Gottes. Du sollst den Fremden in deiner Mitte nicht unterdrücken. Und es soll dieselbe Anweisung gelten für ihn. Und da beginnt die Geschichte schon. Die Menschheitsgeschichte ist voll von so viel Hass, von so viel Entzweiung. Doch sind doch alle Menschen von Gott geschaffen. Seine Kinder, die er liebt. Und so breitet sich das Evangelium aus. Durch dich, in deinem Umfeld, hin zu jedem Menschen in deiner Nähe. Gottes Fokus liegt auf der Welt, auf der ganzen Welt. Und einen kleinen Einblick gibt er uns in Offenbarung, nicht zuletzt auch hier in dem Kapitel, woraus die Jahreslosung entnommen ist, aber auch zum Beispiel in Offenbarung, dem Kapitel 7, Vers 9. Jetzt sah ich eine Riesenmenschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weißen Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mich würde es nicht wundern, wenn wir am Ende unserer Tage oder wenn der Herr wiederkommt, die Weisen aus dem Osten wieder treffen, den Hauptmann, der unterm Kreuz stand, und wir sagen können, wir sind hineingenommen worden in den Segen Gottes. Ich selbst möchte Teil dieser Geschichte sein. Ich möchte Teil dieser Liebesgeschichte Gottes zur Welt sein. Ich will die Liebe Gottes weitergeben an jeden Menschen, egal wo er herkommt, egal ob er mich mag oder nicht mag, ob er sich einfügt, nicht einfügt, ob er anders aussieht, komisch ist, so wie ich. Ich will ihm Liebe Gottes weitergeben. Ich will sie nicht ablehnen, sondern ich will das tun, was Jesus tat und sie hineinnehmen mit ins Reich Gottes und sie in meinem Reden und in meinem Tun spüren lassen. Gott liebt sie. Und ich bin überzeugt, dass ihr das auch wollt. Amen.